lesen, wenn ihr die Bibel an euren Plätzen nehmt. Nur, dass ihr nicht erstaunt seid. Zuverlässig sein. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es bei ihren Fähigkeiten entsprach. Einem gab er 5 Talente, dazu kurz die Anmerkung, ein Talent ist die damals größte Geldeinheit und ein Talent entsprach 6.000 Denare, das war ein Arbeitslohn für 20 Jahre Arbeit. 5 Talente entsprechen also einer Summe, für die ein Tagelöhner 100 Jahre arbeiten musste. Das in Klammern. Also eine Menge Geld. So wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und noch einem anderen 1. Dann reiste er ab. Der Diener mit den 5 Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Der mit den 2 Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der dritte grub ein Loch und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der, dem die 5 Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere 5, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, dem die 2 Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen 2 Talente mit und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind weitere 2, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr, du bist ein guter Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nichts gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Du böser und fauler Mensch, sagte der Herr, du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 5 Talente erworben hat. Denn jedem, der einen Gewinn vorweisen kann, wird noch mehr gegeben werden und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nichts gebracht hat, wird selbst das, was er hatte, weggenommen. Doch diesen nichtsnutzigen Sklaven werft in die Finsternis hinaus, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird.
Es geht also heute Morgen um Talente. Got Talent heißt eine britische Sendung, deren deutsche Version heißt Deutschland sucht den Superstar, und vielleicht kann ja auch mal die ETG den Superstar suchen. Wo sind denn die Talente? Auch im Fußball sucht man Talente, ist man auf der Talentsuche und versucht die zu finden, die besonders gut spielen kann. Es geht dann weiter, wenn die Leute etwas älter werden. Hier ist die Forbes-List der reichsten Männer in der Welt, und man nimmt dann all die Süd und all die Nord zusammen, dass sie zumindest auf Platz 3 kommen. Die Frage ist, wer ist hier erfolgreich? Wer ist der Beste? Wer ist der Größte? Bei Firmen geht es häufig um die Anzahl der Patente. Man zählt die Patente und man schreibt, welche Firma ist die Beste, die Innovativste, die ganz oben kennen einige von uns, ich auch persönlich, die besonders viele Patente geschrieben hat. Und es geht weiter, dass man manchmal den Superstar und die Talents dann sucht. Und es geht bis zum Sport. Es gibt dann meistens am Ende von einer Sportveranstaltung dieses berühmte Podest. Und dann gibt es Gold, Silber, Bronze und dahinter dann eigentlich schon wieder gar nicht so ganz wichtig. Hauptsache, man steht auf dem Podest. Erster Sieger, zweiter Sieger, wo sind die Talente? Wer hat die Goldmedaille? Wer ist der Beste? Wer hat mehr? Wer hat mehr als die anderen, wer ist ganz oben, wer ist zumindest unter den Top 10, vielleicht unter den Top 50, das ist ganz wichtig. für uns heute in unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt heute von unseren Talenten, von unseren Begabungen sprechen, dann muss uns bewusst sein, dass wir davon geprägt sind. Das steckt irgendwie in uns, wenn wir von unseren Begabungen und Talenten sprechen. Wir können uns kaum davon so richtig befreien. Wir merken aber nachher im Bibeltext, dass ein ganz anderer Schwerpunkt ist. Wir denken sofort irgendwie an Wettbewerb, zumindest wir Männer, also auf jeden Fall, dafür kann ich sicher sagen, irgendwie so eine Art Reihenfolge, wer ist größer, wer ist besser, wer hat mehr, wer kann das, wer kann anderes nicht, wer kann glänzen, wer steht hier oben auf dem Podest, wer hat die Goldmedaille gewonnen. So ticken wir, so sind wir es gewohnt und wir machen das dann auch immer ganz groß in der Öffentlichkeit, so kennen wir das. Schon beginnt in der vierten Klasse, es geht darum, um die Schulempfehlung, ist es hier die Goldmedaille, die Silbermedaille oder die Bronzemedaille, wer muss oder darf in welche Schule gehen. Wir kennen diesen Wettbewerb. Im Studium geht es dann um Stipendien, es gibt Stipendien für besonders Begabte. Die Frage ist, wie weit komme ich und wo bin ich und habe ich mehr wie die anderen? Und mit dieser Brille, wenn wir mit dieser Brille die Geschichte lesen, die uns gerade Manuela vorgelesen hat, die ja steht in unserer Bibel, im Matthäusevangelium Kapitel 25, wenn ihr mit aufschlagen wollt, ist auf der Seite 36 im Neuen Testament, dann stellen uns fast so die Nackenhaare, wenn wir das durchlesen und wir sagen, das ist doch schon von vornherein eigentlich eine sehr komische und unfaire Geschichte. Da kriegt der eine 5, der andere 2, und der andere nur 1. Also geht's ja gar nicht. Ist ja nicht Gleichheit. Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Das ist doch nicht fair. So kann es doch nicht gehen. Ist ja völlig daneben. Was kann da die Geschichte aussagen, wenn es schon so unfair beginnt? Nun, es ist uns vielleicht eine Hilfe, wenn wir kurz anschauen, wo die Geschichte steht. Und diejenigen, die Bibel offen haben, können mal ein bisschen davor und dahinter blättern. Diese Geschichte steht im Kapitel 25 des Matthäusevangeliums und 24 und 25 sind die Reden von Jesus zur Endzeit, zum Ende der Welt. Und wir haben letztes Mal, wo ich dran war, hier von dieser Hochzeit gesprochen. Erinnert euch vielleicht noch, es ging um diese Jungfrauen mit Öl und nicht Öl haben und es ging vor allem um das Thema bereit sein. Jesus kommt wieder und die Frage war, habe ich Öl im Bild gesprochen oder für mich persönlich bin ich bereit? Das war diese Geschichte hier. Die steht aber auch in einer Reihe von anderen Aussagen von Jesus zum Ende der Zeit. Das beginnt dann schon ganz am Anfang von Kapitel 24, wo Jesus ankündigt, dass es eine Zeit gibt, die nach dem kommt, was eigentlich kommt. Er war ja noch auf dieser Erde, Jesus. Er war noch nicht gestorben, war noch nicht auferstanden. Aber er sagt, das passiert und dahinter passiert noch was. Ich werde wiederkommen und es wird ein Ende der Zeiten geben. Kapitel 24 redet er einiges über dieses und dann kommt eine eigentümliche Geschichte von einem Knecht, die so ein bisschen uns erinnert an die Geschichte, die uns Manuela gerade aus dem 25. Kapitel vorgelesen hat. Da heißt es im Kapitel 24, mittendrin in dem Reden über die Endzeit und das, was kommt, sagt Jesus, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Es geht also um Dienen, um Knecht sein auf einmal. Selig ist der Knecht, sagt Jesus, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und da kommt jetzt so ein bisschen die Verknüpfung zu dem Thema das Ende der Zeit. Da sagt hier, wenn der denkt, ach, das dauert noch ewig, das ist weit weg und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet. Auch hier wieder das Thema dieses Erwartens, das wir letztes Mal hatten bei den Jungfrauen. Hier geht es um den Knecht, der nicht damit rechnet, dass der Herr doch wiederkommt und er kommt an einer Stunde, zu der er es nicht kennt und er wird ihn in Stücke hauen lassen, ziemlich brutal hier am Ende der Geschichte und einen Teil geben bei den Heuchlern, der wird sein Heulen und Zähne klappen. Das gleiche Ende wie die Geschichte von gerade eben. Und dann kommt die Geschichte mit der Hochzeit, das war das Thema Seid bereit und hier kommt unsere Geschichte von heute, diese drei Diener. Und dann kommt im Abvers 30 das Weltgericht. Soll ich vielleicht das andere Mikrofon nehmen? Die eine Ebene ist, Jesus spricht vom Ende der Zeit, von dem, was kommen wird. Und er spricht immer wieder wie so rein verwoben von dem, dass wir Knechte sind und bereit sein sollen, wenn Jesus wiederkommt. Warum redet Jesus hier von diesen beiden Aspekten? Warum verwebt oder verwebt, das ist das richtige Wort, er diese beiden Gedanken? Auf der einen Seite den Gedanken des Endes der Welt und auf der anderen Seite den Gedanken des Dienens, des Handelns, des Tuns. Ich denke, wir haben in der Geschichte der Christenheit immer wieder erlebt, dass Menschen, die besonders auf diese obere Ebene geschaut haben und sich sehr damit beschäftigt haben, was denn kommt am Ende der Welt, auch ganz schräge Dinge getan haben. Es gab immer wieder so Initiativen, dass Menschen sagten, dann ist doch völlig wurscht, was wir hier tun. Jesus kommt ja irgendwann. Leute haben sich zurückgezogen auf irgendeine Farm irgendwo und sagen, wir warten jetzt nur noch auf Jesus. Und es ist, wenn Jesus sagen will, ja, das kommt hier, aber ihr seid auf der Erde. Und es geht auch darum, ganz konkret, ganz praktische Dinge zu tun, bis ich wiederkomme. Andererseits, wenn wir vor allem an diesen letzten Text mit dem Gericht denken, dann gibt es immer wieder auch in der Geschichte der Christen so Exzesse, wo Leute nur noch von diesem Gericht reden. Fast wie angstvoll, ah, was kommt da und was wird da irgendwann werden? Und man fast wie erstarrt vor lauter, oh, das wird aber schlimm werden. Und es ist genau der dritte Knecht, wir kommen nachher nochmal drauf in unserer Geschichte, der Angst hat vor dem Herrn, der nichts anderes tut, als sein Ding in den Boden buddeln und am Ende gar nichts hat. Und Jesus sagt hier in diesen zwei Kapiteln, Leute, es kommt noch was. Ihr erinnert euch, letztes Mal habe ich von diesem Siehe gesprochen. Augen auf, da kommt noch was, diese Ebene gibt es. Und heute sind wir an einem von diesem Eingewobenen, wo es heißt, ja, das gibt es, aber handelt, bis das kommt. Setzt euch nicht einfach zurück oder erstarrt in Angst. Ich komme wieder, aber ihr habt etwas hier auf dieser Erde zu tun. In der Parallelstelle, wenn ihr mal nachlest, in Lukas 19 gibt es diese Geschichte auch erzählt im Evangelium von Lukas. Und dort lässt Lukas den Herrn sagen, als er diese Talente verteilt, handelt, bis ich wiederkomme. Vers 13 in Kapitel 19, handelt, bis ich wiederkomme. Ich komme wieder, aber bis dahin seid ihr unterwegs hier für mich, handelt, bis ich wiederkomme. Es gibt diese Jenseitserwartung, aber es gibt auch diese Diesseitsverantwortung. Und die gehen Hand in Hand. Jesus verwebt es hier in diesen beiden Texten oder in diesen zwei Kapiteln miteinander und bringt es in eine Balance untereinander. Nun, was sagt unsere Geschichte heute? Ich werde über drei Aspekte sprechen, über das Beschenktsein, über das Beschenktsein, um nicht zu glänzen, also von wegen Podest und so, Goldmedaille, und beschenkt, um zu schenken, von der Gabe zur Aufgabe. Kleine Vorbemerkung, ich kann mir das als Physiker nicht ganz verkneifen. Hier ist eine Geige, das schöne Cello von Timon. Die Geige hat ja Saiten mit verschiedenen Tönen aufgezogen. Und wenn man so eine Geige nimmt oder so ein Cello und man bringt jetzt alle möglichen Töne auf diese Geige zu, also man hat hier ganz viele Töne im Raum, was passiert mit den Saiten der Geige? Die schwingen und zwar mit ihrem eigenen Ton. Wir Physiker würden sagen, die eigene Wellenlänge. Das heißt, die haben eine Wellenlänge und damit schwingen die. Das heißt, jede Saite pickt raus so ein bisschen die eigene Wellenlänge und schwingt mit der eigenen Wellenlänge. So tun wir es manchmal mit Gottes Wort auch. Wir haben so unsere Wellenlänge, unsere Tonlage und dann hören wir besonders das, was wir gerne hören. Das, was Resonanz, so heißt das übrigens in der Physik, was die Resonanz dann in uns auslöst. Was mir etwas sagt, womit ich was anfangen kann. Und ich möchte euch heute bitten, es gibt von diesen drei Aspekten wahrscheinlich Resonanz bei euch. Dinge, die ihr denkt, die sagt, genau, das ist, ja, genau, das ist es. Ich möchte euch bitten, das zu sagen, ja, das ist so, die Bibel sagt es auch, aber hört vielleicht mal besonders auf die anderen Wellenlängen. Oder ich habe die Wellenlänge eher, die so meinem Charakter entspricht. Hört auch mal auf die andere Tonlage in dieser Geschichte, die in Summe dann die Balance ausmacht. Das erste, beschenkt, man könnte auch sagen begabt, ist eine Gabe, ein Geschenk, etwas Anvertrautes. Das heißt hier in unserem Text, dass der Mann länger wegblieb. Wenn ihr nochmal in Matthäus 24, 25 seid, da heißt es ja in Kapitel 25, Vers 15, dass er längere Zeit, nee, in Vers 19 heißt es, nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft. Er ist also lange weggeblieben. Die haben wahrscheinlich gedacht, ach, der kommt eh gar nicht mehr. Er war längere Zeit unterwegs und bevor er weggegangen ist ins Ausland, hat er sein Vermögen verteilt. Und Manuela hat uns ja schon gesagt, wie viel Geld das war. Das war viel Geld, das er den Knechten einfach anvertraut hat. Er hat gesagt, hier ist es, dir 5, dir 2, dir 1, jetzt gehe ich ins Ausland und jetzt macht mit dem, was ich euch gegeben habe, was ihr denkt, damit ist richtig. Das heißt, wir haben hier in unserer Geschichte zum einen diesen Herrn, der das verteilt. Wir haben die Knechte, die das bekommen. Und dann geht es immer noch um die Talente. Und wir gehen diesen drei Fragen ein bisschen nach. Die ersten sind relativ klar. Wer ist der Herr in der Geschichte? Der Zusammenhang in Matthäus 25 macht sehr klar. Herr der Geschichte ist Gott. Das zweite ist auch relativ klar. Wer sind die Knechte in dieser Geschichte? Es sind wir. Und mit den drei Knechten sind das unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Nachfolger von Jesus gemeint. Und es ist so ein bisschen die Frage, und was sind denn die Talente? Also was wird denn da verteilt? Was wird denn geschenkt? Was wird da anvertraut? Wichtig ist aber auf jeden Fall in der Geschichte, dass der Herr den Knechten wie so eine Art Vertrauensvorschuss gibt. Er sagt, hier ist es und jetzt macht etwas damit. Ich bin dann mal weg. Und er war, wie die Bibel sagt in Vers 19, lange weg. Das heißt, sie haben längere Zeit mit diesem Vermögen, das er ihnen da gegeben hat, gehandelt und haben etwas versucht, draus zu machen. Aber wieder, ich habe schon vorher mal gesagt, für uns, wenn wir mit westlichen Augen jetzt diesen Text lesen, es sträubt sich irgendwie alles. 5, 2 und 1, das ist doch nicht fair. Also warum kriegt der eine das Fünffache vom anderen? Man kann jetzt vielleicht sagen, ja, wenn schon ein Talent, wie war das, 100 Jahre Arbeit für einen Tagelöhner ist, da ist das ja schon viel Geld. Dann ist 5-mal halt einfach viel, viel, viel Geld. Macht ja fast nichts mehr aus. Trotzdem empfinden wir das irgendwie als unfair und eigentlich als nicht richtig. Ich glaube, die Point, es ist eine Bildrede hier, ein Beispiel, das Jesus sagt, ein Gleichnis. Der Punkt hier ist ein ganz anderer. Wenn wir gucken in Römer 12, Vers 5, da spricht Paulus in dem Zusammenhang auch von den Begabungen und das sagt er hier in Kapitel 12, Vers 5. So sind wir nun ein Leib, er spricht von der Gemeinde, untereinander und einer dem anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gabe, die uns gegeben ist. Der Punkt hier ist also nicht, wie viel habe ich? Bin ich jetzt einer, der 2 hat? Bin ich vielleicht der arme Schlucker, der nur 1 bekommen hat? Oder bin ich der 5 bekommen hat? Also wer bin ich in dieser Geschichte? Ist überhaupt nicht der Punkt, obwohl wir vielleicht so ticken, das liegt uns vielleicht ein bisschen. Der Punkt hier ist zu sagen, Gott gibt so, wie es für jeden passt. In der Luther-Übersetzung heißt es hier in unserem Text, ein jedem nach seinem Vermögen oder nach seiner Tüchtigkeit. Viele andere Übersetzungen sagen eigentlich auch, die du gelesen hast, viel richtiger, nach dem, was sie können, was passt zu den Menschen. Das heißt, der Punkt in dieser Geschichte ist nicht, wer hat mehr und wer hat weniger, sondern Gott gibt uns, was unseren Fähigkeiten, unseren Möglichkeiten, unseren Umständen, dem, wer wir eben sind, entspricht und passt. Und wir sind in unserer Art sehr unterschiedlich.
sehr vielfältig, das ist ja wie ein Blumenstrauß, wie eine riesige Vielfalt. Aber wir sind Begabte, wir sind Beschenkte. Die Frage ist nicht, wie viel habe ich in dieser Geschichte, sondern in der Geschichte geht es darum, was mache ich mit dem, was ich habe. Ihr erinnert euch, vielleicht wenn ihr zugehört habt, als der Mann mit den 5 Talenten zurückkommt und sagt, ich habe da nochmal 5 dazu gewonnen, und der andere kommt mit seinen 2 und sagt, oh, ich habe auch nochmal 2, dann sagt Jesus nicht, aha, Goldmedaille, du hast 5 gewonnen, ah, Silbermedaille, du hast 2. Jesus sagt genau die gleichen Worte zu dem, der 5 hat und dem, der 2 hat. Vers 21 und Vers 23 in unserem Text sind genau identisch. Du bist ein treuer Knecht, du hast gut gehandelt. Das heißt, es geht nicht um, wie viel ich habe, sondern es geht darum, wie ich mit dem umgehe, was mir Gott anvertraut hat. Und was ist es nun? Was sind nun diese Talente, die er uns anvertraut hat? Ich habe verschiedene Kommentare gelesen, habe gedacht, bin immer gespannt, was die so alle sagen. Und im Prinzip sagen alle genau das Gleiche. Wenn man sich einig unter den Theologen, Talente sind hier gemeint, alles, was uns Gott gegeben hat. Einfach alles. Das beginnt schon bei unseren Umständen. Wir sind hier im freien Westen. Wir haben alle selten wirklich Hunger und Durst. Wir konnten alle von uns wahrscheinlich in einem warmen Bett heute Nacht schlafen. Wir konnten frühstücken. Das ist uns gegeben. Das gehört schon zu dem, was uns als Talent gegeben ist. Arbeitsstelle, Ausbildung, Schulen, in vielen Teilen der Welt ja überhaupt nicht selbstverständlich. Talente, Begabungen, Möglichkeiten, die uns Gott schenkt. Persönlicher auch. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag geschenkt bekommen. Wir haben die Möglichkeit, damit etwas zu tun. Wir haben unterschiedliche Gefühle, Emotionen, Mitgefühle, Denkvermögen, Logik. Wir sind alle irgendwo beschenkt. Ganz unterschiedlich. Wenn wir unsere Persönlichkeitstypen anschauen würden, dann würden wir merken, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber alle von uns sind beschenkt, uns ist was anvertraut. Gott hat uns wie so ein Talent gegeben. Und manchmal denken wir vielleicht, ich bin der, der nur eines hat. Okay, aber eines war auch ganz viel. Und vielleicht bin ich sogar der, der 5 hat und merke es nur nicht. Sind unterschiedlich. Ich habe heute Morgen gedacht, da sitzt der Timon, er ist Maschinenbauer, ich bin Physiker, er kann Cello spielen. Ist doch irgendwie unfair, oder? Also warum kann er das? Ich kann es nicht. Debbie und der Marvin spielen Klavier wie verrückt. Ich kann das nicht. Ich habe auch mal Orgel gelernt, ich kann es nicht. Jetzt kann ich mich hinsetzen, ich bin wahrscheinlich der nur 1 hat. Die können alle mehr wie 1. Er kann Ingenieur sein und auch noch Cello spielen. Ich kann nur Physiker sein. Ihr merkt, es geht nicht darum zu vergleichen und Podeste und Gold- und Silbermedaillen zu verteilen, sondern es geht um die Frage, was mache ich mit dem, was mir gegeben ist, mit dem, was ich bekommen habe von Gott. Die erste Botschaft hier heißt also beschenkt, beschenkt von Gott. Nicht jeder von uns, wir haben vorher von Parzani gehört, nicht jeder von uns ist ein Parzani, der predigt. Nicht jeder von uns ist ein Marvin, der Klavier spielt. Nicht jeder von uns hat dieselbe Begabung, aber das ist okay. Das ist nicht irgendwie ungerecht und unfair und Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Gott hat mir auch etwas gegeben, hat uns jedem von uns Begabungen gegeben. Die Bibel benutzt ja häufig, wenn sie davon spricht, das Bild des Körpers. Und der Körper braucht die verschiedenen Gliedmaße. Und Thomas und ich haben die letzten Wochen erlebt, wie das ist, wenn ein einziger Muskel kaputt ist. Ja, ich wusste gar nicht, dass man 4 Muskeln hat hier. Der heißt Quadrizeps. Bizeps kannte ich, Quadrizeps kannte ich nicht. Es ist einer von den 4 gerissen, bei Thomas und auch bei mir. Ihr habt uns rumhumpeln sehen. Also was passiert, wenn nur ein einziger Muskel fehlt? Einer, den wahrscheinlich wir nicht mal wussten, dass er existiert. So ist es auch in unserer Gemeinde. So ist es in der Welt. So ist es für uns persönlich. Da ist nicht dieser Muskel wichtiger wie der Muskel oder wie die Hand oder wie das Auge, sondern alles ist wichtig in seiner Vielfalt zusammen zu einem Leib zu passen. Wir werden in diesem Jahr an verschiedenen Punkten dieses Thema etwas aufgreifen, das Thema der Begabung, das Thema dessen, was uns Gott geschenkt hat, auch in verschiedenen Facetten. Wir werden beim Gemeindewochenende davon sprechen, auch wahrscheinlich in der Predigtreihe nochmal, weil es uns wichtig ist, darüber nachzudenken, wir sind Menschen, die begabt sind, und was tun wir mit unserer Begabung? Wo setzen wir sie ein? Wo wird die Begabung, die Gabe zur Aufgabe? Übrigens manchmal, wir kommen gleich nochmal dazu, wird dann die Aufgabe dann, wenn ich die Gabe aufgebe, wird es zur Aufgabe. Gott hat uns beschenkt, wir sind Beschenkte. Und was besonders wichtig ist in diesem Nachdenken über unsere Begabung, ist auch der Austausch untereinander. In 2. Timotheus 1, Vers 6 spricht Paulus davon: Ich, Paulus, erinnere dich, 2. Timotheus 1, Vers 6, dass du die Gabe Gottes erwächst, so übersetzt es Luther. Das Bild, das dahinter steht, ist eigentlich Glut und so ein, ja, wie so ein Lagerfeuer, so eine Glut. Und der Gedanke, in diese Glut reinzublasen, so, ihr wisst, was passiert, wenn man Glut hat und reinbläst, irgendwann wird es zum Feuer und es wird wieder richtig am Lagerfeuer dann zum schönen Feuer oder beim Grill, dass man irgendwann seine Wurst drauflegen kann. Und genau das ist hier das Bild. Das Bild ist also, lasst uns gegenseitig unsere Glut so anhauchen. Lasst uns gegenseitig ermutigen, unsere Begabungen einzusetzen. Manchmal vielleicht nur so ein bisschen Glut. Manchmal ist das Feuer noch gar nicht zu sehen. Manchmal ist vielleicht sogar der die Glut hat im Leben, sieht selber das Feuer noch nicht. Und es ist unsere Aufgabe, gegenseitig uns zum Feuer zu bringen und Begabungen zur Entfaltung und zur Entwicklung zu bringen, dass wir alle brennen für unseren Herrn. Wir sind Beschenkte. Wir sind Talentierte. Wir sind solche, die von Gott etwas bekommen haben. Nicht ETG sucht den Superstar, nicht wer ist hier der Beste. Wir können jetzt anfangen zu sagen, aha, da ist der Marvin, da ist der Carsten, da ist der Thomas, da ist der Heinz, die Breding. Jetzt mal gucken, wer die Goldmedaille und die Silbermedaille und die Bronze. So ticken wir manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber das ist überhaupt nicht hier der Punkt dieses Gleichnisses. Der Punkt des Gleichnisses ist, wir sind Begabte, unterschiedlich. Und lasst uns das einsetzen für Gott. Und weil das so ist, gilt der zweite Punkt, beschenkt nicht, um zu glänzen. Wir sind geprägt von diesen Dingen hier. Und es fällt uns manchmal schwer, das wie so auszublenden und zu sagen, das Einbringen von Gaben hat nichts mit Reihenfolge und Glänzen und Ehre und Striche auf der Schulter und irgendwie sowas zu tun, sondern hat damit zu tun, dass Gaben angefacht werden, dieses, also dass aus der Glut wieder Feuer wird, dass Begabungen blühen und aufblühen. Und es geht vor allem darum, dass Menschen dadurch gesegnet werden. Selbst wenn wir unsere Anstellung suchen, wir suchen derzeit eine Anstellung für Kinder- und Jungschar-Mitarbeit, wir suchen nicht den Superstar. Wir suchen jemanden, der seine Begabung einbringt. Wenn wir vom Musikteam sprechen, wir suchen nicht den Superstar, sondern wir suchen Menschen, die ihre Begabung einsetzen, demütig für unseren Herrn. Und ich finde es toll, dass auch Leute wie Marvin, der sogar von Beruf aus Musiker ist, hier sitzt und seine Begabung einbringt für uns und für die Gemeinde in Demut. Wenn der Herr hier zu seinen Knechten gesprochen hat, als er zurückkam, dann hat einer da die 5 Talente zurückgebracht, der andere die 2. Im Luthertext heißt es hier: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Lass uns eingehen zu deines Herrn Freude. Andere Übersetzungen sagen, lass uns Party machen, lass uns freuen, lass uns ein Fest feiern. Und der Herr sagt hier, du treuer und tüchtiger Knecht. Jetzt kommt wieder die Wellenlänge. Die einen sagen, tüchtiger Knecht, genau. Oh, Schweißperlen auf der Stirn, viel gearbeitet, hat aus 5 5 Pfund oder 5 Talenten, noch weitere 5 dazugewonnen. So, wir stellen uns so vor, so morgens früh, abends spät, irgendwie so ein Banker, der da Geld versucht zu bekommen. Das heißt hier tüchtiger und treuer Knecht. Und dieses treu ist im Griechischen das Wort pistos und es heißt Vertrauen. Sind wir wieder bei diesem Thema, das wir schon häufig in der letzten Zeit hier gehabt haben, dieses Vertrauen, Anvertrauen. Der Herr kommt zurück und sagt nicht, du bist ein toller Businessmann, sondern er sagt, du bist ein treuer, ein verlässlicher Knecht. Einer, der eine Beziehung zu mir hat, das steckt in dem Wort auch mit drin. Es geht um jemanden, der mit Jesus und Gott lebt und der seine Dinge, seine Begabungen einbringt. Es geht um unsere Beziehung zu Gott und es geht um unsere Beziehung zu unseren Menschen. Und es geht nicht, bitte nicht, um irgendwelche Podeste und Glänzen, wenn es darum geht, unsere Begabung, unsere Talente einzusetzen. Und der dritte Punkt, wenn es nicht ums Glänzen geht, um was geht es denn? Es geht um das Schenken. Ich bin Beschenkter, um zu schenken. Ich bin talentiert in diesem Wort, um anderen zu dienen. Ich bin begabt, wie alle von uns, um Gaben weiterzugeben, um aufzugeben, damit die Gabe zur Aufgabe wird. Wir haben alle unsere Zeit, wir haben unsere finanziellen Möglichkeiten, wir haben Energie, wir haben Kreativität, wir haben Mitgefühl. Und jeder in anderer Zusammenstellung und Gewichtung. Aber jeder von uns ist begabt, ist beschenkt, nicht um zu glänzen, sondern um weiterzugeben und anderen zu dienen. Ich bin jetzt ja ein halbes, fast ein Dreivierteljahr an Krücken gegangen. Jetzt nochmal 6-7 Wochen mit dem Arm in der Schiene. Zum Glück habe ich Kleider, die das so ein bisschen verdecken, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie meine Muskeln aussehen. Der Arne, der mich therapiert, weiß das ungefähr. Also jetzt gerade am Bizeps, 8 Wochen nicht benutzt. Wisst ihr, was mit dem Muskel ist? Der ist weg. Da ist so gut wie nichts mehr übrig. Ist wie verschrumpelt. Ich hatte Muskeln, einen Bizeps und einen Quadrizeps übrigens. Ich weiß nicht, der Bodybuilder, das wisst ihr auch. Aber die Muskeln waren da. Wisst ihr, was jetzt ist? Die Muskeln sind wie weg, sind verkümmert. Warum? Weil ich jetzt nicht mehr Muskeln habe? Nee. Was habe ich nicht gemacht mit meiner Schiene, 6, 7, 8, 9 Wochen lang jetzt? Ich habe es nicht benutzt, ich habe es nicht eingesetzt. Durfte ich nicht, das hat schon einen Grund gehabt, aber es war für mich wie ein Bild. Wenn ich Gabe, wenn ich etwas, was ich habe und beschenkt wurde, was Gott mir als Talent gegeben hat, nicht verschenke, wisst ihr, was dann passiert? Es verkümmert. Es verkümmert. Und dann sind wir genau bei dem dritten Knecht hier in unserer Geschichte, von dem es heißt, und dann wird ihm das auch noch genommen. Übrigens hat er es ja gar nie gehabt. Er hat es ja ins Loch, in den Boden verbuddelt. Er war ja nicht auf seinem Konto, sondern im Boden irgendwo. Aber der Herr hat es ja ihm dann noch genommen und hat es dem anderen gegeben. Weil er es nicht eingesetzt hat, verkümmert. Wie viele Begabungen in unserer Gemeinde, wie viele Begabungen und Talente schlummern irgendwo im Boden, im Loch, könnten aufblühen, Glut, Asche, zum Feuer werden, sind vergraben im Loch. Und ihr wisst, was passiert, wenn ich Asche ins Loch buddle, dann wird irgendwann gar kein Feuer mehr draus, dann wird das Feuer letzten Endes erstickt. Interessant hier bei diesem dritten Mann, was hat er eigentlich so falsch gemacht, der dritte Knecht? Da kommt wieder so ein bisschen unser Gerechtigkeitsempfinden, besonders wenn wir dann lesen, dass es ihm noch weggenommen wurde. Also ist ja total unfair. Also erstens hat er nur 1 bekommen, ist ja schon mal unfair. Dann war er ein bisschen vorsichtig, hat nicht so gut investiert, hat es in den Boden gebuddelt. Und dann wird es ihm auch noch weggenommen. Also so gefühlt kommt für uns diese Ungerechtigkeit oder das Ungerechtigkeitsempfinden. Was hat er denn so falsch gemacht? Schaut mal, was er über seinen Herr sagt. Da trat auch der herzu, der einen Zentner oder ein Talent empfangen hatte, und er sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist und erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Stimmt das eigentlich überhaupt? Sammelt der ein, wo er nicht gesät hat und erntet, was er nicht gegeben hat? Alle drei waren doch Beschenkte. Und wenn mir jemand das Hundertfache vom Monatslohn schenken würde, würde ich nicht sagen, du bist ein harter Mann und du erntest, was du nicht gesät hast. Er war doch auch, wie die anderen, jemand, der beschenkt war. Und dann heißt es weiter in Vers 25, und ich fürchtete mich. Sagen das die anderen zwei auch? Der kommt ja dann zurück nach langer Zeit. Die kommen und vom ersten heißt es, der hat seine fünf und bringt einfach die anderen fünf dazu. Der hätte auch sagen können, ich wusste, du bist ein ganz, ganz harter Businessmann und ich habe gearbeitet, oh, gerade noch Schweiß und drum. Und jetzt habe ich hier, ich habe fünf, ich habe verdoppelt. Redet so der Erste oder der Zweite, der das Gleiche mit den zwei hätte sagen können. Die kommen einfach und sagen, du hast mir das gegeben und daraus ist was geworden. Und der Dritte kommt und sagt, du nimmst mir weg, du bist der, der fordert, während du gar nicht gibst, was gar nicht stimmt, beschenkt. Und er hat Angst vor diesem Herrn und vor lauter Angst vergräbt er so in sich selber, dass er egoistisch wird und eigentlich nur noch sich selber und dieses Pfund sieht und denkt, du liebe Zeit, was mache ich jetzt? Also ich buddel es da rein und dann kann er es ja da wiederholen, dann kann ich es ausbuddeln und dann hat er mindestens seinen Pfund zurück. Ich habe da nichts mehr damit zu tun. Er hat mir eins gegeben, kann ja wieder zurückhaben, eins, fein, aber ich mache nichts. Also vor lauter Angst und auch vor lauter falscher Einschätzung, dass es hier jemand ist, der grausam ist, der negativ ist, der etwas will, was eigentlich gar nicht gehört, wird er zum Egoisten und letzten Endes in der Geschichte, ganz ähnlich wie von der anderen Knechtsgeschichte, ein paar Verse weiter vorne heißt es, wirft ihn in die Finsternis hinaus, da wird heulen und Zähneklappen sein. Das ist ein ziemlich bitteres Ende für diesen dritten Knecht in dieser Geschichte. Was ist jetzt also das Handeln, was Jesus uns hier in dieser Geschichte sagt? Dieses Handeln mit den Talenten. Was ist das ganz konkret? Um was geht es da? Man liest im Text fast ein bisschen so, wie wenn die das angelegt hätten. Es gab damals ja noch keine Banken und Investmentbanker und so Sachen. Aber irgendwie mit dem Geld gehandelt haben sie. Aber was heißt es jetzt konkret für uns heute? Was heißt es, mit Talenten handeln, sie zu verschenken? Wie könnte das aussehen? Und es ist mir, als ich gestern die Texte alle nochmal gelesen habe, so gekommen, wie wenn Jesus sagen würde, jetzt bitte keine philosophisch-soziologische Doktorarbeit hier. Also was sind denn die Talente und was heißt es, die Talente zu nutzen? Wie wenn Jesus sagt, jetzt ganz langsam, es ist ganz, ganz einfach. Schaut mal Vers 36 und bis 40, gleiches Kapitel, wo es darum geht. Text kennen viele von euch sehr gut. Da heißt es, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Was ist das Talent? Etwas Schwieriges und Kompliziertes und vielleicht Zungenrede oder irgendwas mit Wundertaten und dieses und jenes. Jesus sagt, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Die Texte kommen ja nur wenige Verse nach unserem Text von heute Morgen. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Handeln mit unseren Talenten. Ich habe Rat benötigt und du hast dir vielleicht Zeit genommen, mit mir zu sprechen. Ich war alleine zu Hause und du hast angerufen. Ich war traurig. Und du hast mir ein Lächeln geschenkt. Ich habe versagt und du hast mir nochmal eine zweite Chance gegeben. Ich war unsicher und du hast mich bestätigt. Gut gemacht, heißt es in unserer Geschichte von Jesus, mein guter und treuer Diener, nach der neuen Leben-Übersetzung. Du bist in diesem kleinen Betrag zuverlässig gewesen. Deshalb werde ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Um was geht es oder ging es mir heute Morgen? Es geht mir heute nochmal zurück zur Geige mit den Wellenlängen, dass wir das hören, was vielleicht nicht unserer natürlichen Neigung aus dieser Geschichte entspricht. Vielleicht hast du die Wellenlänge besonders des Zuspruchs, dieses Beschenktseins. Du bist beschenkt, freu dich doch dran. Gott gibt uns Talente. Das ist nicht Verdienst, das ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten müssen. Kein Aktionismus, keine Schweißperlen auf der Stirn. Das Geschenk von Gott, egal ob er 5 oder 2 oder 1, beschenkt von Gott. Freu dich, dass diese Seite schwingt. Wir sind Beschenkte. Und jetzt hör vielleicht aber auch die andere Seite, die mitschwingt, die den Anspruch etwas mehr formuliert. Dieses Beschenktsein ist nicht Selbstzweck, sondern dieses Beschenktsein geht darum, eine Aufgabe durch die Gabe werden zu lassen. Wir haben vorher von dem Johnny gehört in Bethlehem, der dieses Hoffnungszentrum aufgebaut hat, wo aus einem Beschenktsein ein Segen für andere wurde, indem er aufgibt und eine Aufgabe annimmt. Für Gaben und Talente sind wir nie die Besitzer. Es gehört nicht uns, auch wenn vielleicht das Wort beschenkt fast so ein bisschen klingt, wie das gehört uns nachher. Wir sind eigentlich Verwalter. Wir sind die, denen etwas gegeben wurde und wie in dem Text geben wir es an Jesus und Gott auch wieder zurück. Es hat einen Zweck, begabt und talentiert zu sein. Es hat einen Zweck, was Gott uns alles schenkt, zum Segen für andere. Und bei anderen ist vielleicht die Resonanzfrequenz irgendwo hier unten eher, Gaben sind dazu eingesetzt zu werden, macht mal endlich, tut was. Es geht um Eingeben, Aufgeben, es geht um Aufgaben, es geht um das Einsetzen von Begabungen. Für manche eine Melodie, die wir sehr gut kennen. Dann freu dich dran, das sagt dieser Bibeltext tatsächlich. Aber dann hör auch die Seite Nummer 1 weiter oben mitschwingen, die sagt, ja, das ist so, aber der Zuspruch heißt auch, wir sind Beschenkte. Wir sind solche, die die Talente nicht selber verdienen. Das ist nicht unser Verdienst, dass es uns gut gehen darf oder dass wir gewisse Befähigungen haben. Es ist von Gott geschenkt und wir möchten nicht sein wie der Dritte, der Angst hat vor Gott und vor lauter Angst dann irgendwas. Nein, wir möchten uns als Beschenkte empfinden, als solche, die begabt sind und die diese Begabungen zur Aufgabe werden lassen. Recht so, sagt hier Jesus, du Tüchtiger, das ist vielleicht eher der hier, und Treuer, das ist wahrscheinlich eher der weiter oben, du Tüchtiger und treuer Knecht. Wir beten. Jesus, ich danke dir für alles, was du in unser Leben hineingelegt hast, an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Gaben, an Talenten. Du hast uns so unterschiedlich gemacht, auch in den Schwergewichten, in unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und wir dürfen uns gegenseitig ergänzen. Wir dürfen uns gegenseitig zum Segen werden, wenn wir lernen, diese Talente nicht nur als Gaben zu verstehen, sondern als Aufgaben. Und das möchten wir tun. Wir möchten dir danken, unser Herr, dass wir das nicht irgendwie selber machen müssen, dass wir uns nicht ins Rampenlicht stellen müssen und irgendwelche Goldmedaillen erkämpfen, sondern dass du uns befähigst, dass du uns beschenkst, dass du uns talentierst. Das bist du, das Geschenk, das Gnade, das ist frei von dir. Vielleicht sind es eins, vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es fünf. Jeder so, wie es passt. Hab du Dank dafür. Und lass uns diese Talente, diese Möglichkeiten, die du uns gegeben hast, auch einsetzen. Dass es sich vermehrt, dass Segen daraus entsteht, dass andere Menschen daraus wachsen können und selber aufgebaut werden können. Wir möchten sehen, wie unsere Begabungen angefacht werden, dass aus vielleicht verkümmerter Glut wieder ganz neu Feuer wird und leuchtet für andere Menschen. Jesus, danke, dass wir das Ganze an deiner Hand tun dürfen. Dass du nicht nur uns befähigst und beschenkst, sondern uns auch begleitest, wenn aus der Gabe die Aufgabe wird. Dass wir mit deiner Hilfe und an deiner Hand gehen dürfen. Danke für dein Wort und danke für das, was es jetzt ganz persönlich und konkret auch für uns bedeutet. Amen.